In der letzten Folge von der Audiobeweis Spezial sind die beiden Sky-Experten Hans Krankl und Marc Janko zu Gast. Wir sprechen natürlich über das große WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich. Wie verdient ist der Titel für die Albi Celeste? Wie ist die außerordentliche Leistung von Lionel Messi einzuordnen? Was bleibt am Ende sportlich gesehen von dieser Weltmeisterschaft? Was waren die großen unvergesslichen Momente?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 176.
Willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis Spezial. Heute dreht sich in unserem Podcast noch einmal alles um die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Und meine heutigen Gäste sind Sky-Experte Hans Krankl. Servus, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, ein weiterer Sky-Experte, Marc Janko. Grüß dich, hallo.
Servus.
Ja, und noch ein weiterer Kenner des Fußballs, mein geschätzter Kollege Martin Konrad. Martin, servus. Hallo.
Servus, hallo, hallo. Vamos.
Also, vamos. So
vamos.
Starten wir in den heutigen Podcast. Die Fußball-Weltmeisterschaft ist vorbei. Es war ein, ich sage mal vorsichtig, großartiges und fantastisches Finalspiel, das wir gesehen haben. Die Argentinier setzen sich am Ende gegen Titelverteidiger Frankreich im Elferschießen durch. Hans, wie sehr freust du dich über den insgesamt dritten WM-Titel der Argentinier? Wie sehr freust du dich?
Was soll ich dir sagen? Drei Worte. Wir sind Weltmeister. Wir sind mein Leo hat's geschafft und das ist das Schönste. Ich habe es ihm gewünscht am Abschluss seiner Karriere mit dem großen Diego gleichzuziehen oder ihn sogar zu überflügeln. Es freut mich sehr. Es war von der Dramatik her unglaublich. Unglaublich, ein unglaubliches Spiel bis in die letzten Sekunden. Fantastisch, einer der besten Finale und ich habe einige gesehen, einer der besten Finale, die es je bei der Weltmeisterschaft gab.
Ja, und jetzt sei ehrlich, hast du eine Freudenträne für Lionel Messi verdrückt?
Nö, mehrere.
Mehrere, zu Recht auch.
Ja. Aber Hans ist klar, da ist Gefahr zu Hause, aufpassen.
Nein, es ist wirklich eine unglaubliche Geschichte.
Ich habe schon so gestrahlt.
Hans hat es angesprochen, also Messi steht jetzt ganz klar auf einer Stufe mit seinem großen Idol Diego Armando Maradona. Marc, auch du hast mitgefiebert, ist ja ganz klar, wie verdient ist der Titel dann für die Argentinier am Ende und wie sehr freust du dich auch für Lionel Messi?
Ja, wie ihr ja wisst, habe ich ja Frankreich als den Favoriten gesehen.
Ich wollte es nicht erwähnen.
Nein, ist ja kein Problem. Also dazu stehe ich ja nach wie vor, dass ich die Mannschaft der Franzosen eigentlich qualitativ höher eingeschätzt hätte und würde es noch immer so zu Protokoll geben. Aber wir alle wissen, in einem Finalspiel kann alles passieren und die Argentinier haben eigentlich unglaublich, also die erste Halbzeit hat Frankreich de facto nicht stattgefunden. Und ich bin natürlich voll beim Hans. Argentinien ist der emotionale Sieger von auch Sieger der Herzen dieser WM. Jeder hat Messi diesen Titel gegönnt. Und das war wirklich ein denkwürdiges Ereignis, was wir gestern alle uns da anschauen konnten. Und ich fand es auch relativ emotional. Ich habe zwar keine Träne verdrückt, aber fand es einfach schön, so viele Emotionen nach dem Spiel zu sehen. Es hatte gefühlt, die Maria hatte schon ab dem Zeitpunkt seiner Auswechslung die ganze Zeit nur mehr geweint und nur mehr geheult, weil er das nicht Herr seiner Emotionen werden konnte. Und also um dieses Finale gab's oder um diese argentinische Mannschaft gibt es so viele wirklich schöne und emotionale Geschichten, angefangen von Julian Alvarez, der als kleiner Junge mit Messi ein Foto gepostet hat. Das war sein großes Idol. De Paul hat Messi als an seine Wade tätowieren lassen. Das sind alles Jungs, die groß geworden sind mit dem Idol Messi. Jetzt haben sie die Gelegenheit, mit ihrem Idol diese WM zu feiern. Das ist einfach unglaublich schön, auch wenn man sich die Szene in Argentinien anschaut. Also mir erwärmt es schon das Herz und ich finde das wirklich großartig. Ich freue mich extrem für Argentinien und natürlich auch für Messi, dass er sein Lebenswerk vollenden konnte.
Ja, und Lionel Messi hat ja doppelt im Finale getroffen. Martin, auch dein großer Favorit, waren die Franzosen, hat für dich dann aber trotzdem emotional gesehen die richtige Mannschaft mit dem richtigen Spieler gewonnen?
Ja, nicht nur emotional, es war ein verdienter Sieg. Und Frankreich ist eine sehr gute Mannschaft, hat aber, finde ich eben, wie wir es auch schon mehrfach in Podcasts in den letzten Tagen und Wochen besprochen haben, gerade in der letzten Woche nicht mehr diese souveräne Leistung gezeigt, sowohl im Halbfinale als auch im Finale. Und Argentinien, auch das haben wir sehr oft angesprochen, ist und darf ich jetzt dann doch auch behaupten, war ich einer derer, der schon in der Gruppenphase gesagt hat, Argentinien, die kommen, weil die auch, finde ich, gegen Saudi-Arabien in der ersten Hälfte gut gespielt haben. Und Argentinien ist immer kompakter geblieben und geworden. Und das Finale, also es war ja eher typisch Argentinien, wie schon gegen die Niederlande, dass man das Ganze noch einmal spannend auch gemacht hat, durch einen individuellen Fehler. Aber da geht man wahrscheinlich dann schon zu sehr ins Detail. Also insgesamt war es nicht nur ein Weltmeistertitel, der, wie schon angesprochen, der Herzen ist, sondern ich sage auch, vor allem was das Finale betrifft, das Spiel, ein hochverdienter Sieg.
Ja, Hans, du hast immer an Lionel Messi geglaubt, bist weiterhin natürlich ein Riesenfan von ihm. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir in diesem Podcast schon darüber gesprochen haben. Hättest du ihm so ein überragendes Turnier zugetraut? Also bei Paris Saint-Germain hat er ja im Herbst ganz gut performt, kann man jetzt sagen, hat einige Treffer erzielt. Hast du es ihm zugetraut? So ja, unglaublich stark
natürlich
bei dem Turnier anzukommen?
Zutrauen kann man denen alles, aber es war klar, dass es seine letzte WM wird und er war, ich glaube auch, dass er sich dementsprechend vorbereitet hat auf das, weil er das wollte und er war wieder der überragende Spieler bei Argentinien, aber ich komme auf das Emotionale bei Argentinien und das ist mir gestern aufgefallen und ich habe mir gedacht, gestern schon, das muss ich heute bei dem Podcast sagen, ich habe diesen Spieler De Paul gesehen, ja, der Spieler De Paul war ein Spieler, den habe ich bei Udinese gesehen, der spielt jetzt bei Atletico Madrid, ich habe ihn bei Udinese gesehen. Wenn du diesen Spieler, De Paul, der bei Weitem nicht so eine strahlende Figur ist wie der Messi, auch nicht so ein großer Fußballer, trotzdem ein sehr guter. Wenn du gesehen hast, den De Paul spielen, mit was für ein Herz, mit was für einer Leidenschaft, der sich in die Schüsse gehauen hat, Tackling gemacht hat, Fouls gemacht hat, Passes gemacht hat, wenn du das siehst, diese Leidenschaft von diesen einen Spieler nur, und das war bei Argentinien, bei allen Spielern, das hat sie zum Sieger gemacht, weil sie den Sieg mehr wollten wie Frankreich, weil diese Leidenschaft und diese, wie dick gefahren sind, auf jeden Meter, auf jeden Quadratmeter von dem Grünen, das war sensationell und deshalb haben sie auch gewonnen, weil ich bin sogar der Meinung von Marc, Frankreich hat so vielleicht sogar die technisch feineren oder besseren Spieler oder mehr außergewöhnliche Spieler, aber gegen dieses Argentinien, wie sich die gestern als Mannschaft verhalten haben, das war großartig. Das habe ich jetzt müssen, diese Stellungnahme abgeben.
Hans, bravo, du Hans, hast bravo. Das perfekt gesagt, wirklich, bravo Hans Krankl, natürlich habe ich mir De Paul da auch aufgeschrieben und auch mit diesem Thema, sie wollten es mehr. Marc, das sagen wir jetzt natürlich, sie wollten es mehr, wenn wir da jetzt weiter in die Analyse gehen, Tiefe, Hans hat sie schon mit De Paul gemacht. Was genau haben die Argentinier so gut gemacht? Die Zweikampfführung, offensiv ausgerichtet, aggressiv, also bitte.
Naja, sie haben, erste Halbzeit habe ich eh schon gesagt, Frankreich nicht stattfinden lassen. Sie haben in einem 4-3-3 verteidigt, defensiv ihnen extrem wenig Räume gegeben. Also erste Halbzeit kann mich an keine gefährliche Aktion der Franzosen erinnern. Dazu haben sie noch ihr Herz am Platz gelassen. Hans hat es gerade super gesagt. Also De Paul war, ich habe sie mit meiner Jungsrunde verfolgt, das Spiel. Und es fiel sofort der Name Schweinsteiger, weil der natürlich auch bei diesem WM-Finale sehr, sehr viel einstecken musste und dann auch mit einer Platzwunde das Spiel irgendwie beendet hat und so quasi als der Held des WM-Finales galt. Und De Paul hat gestern auch extrem viel einstecken müssen, ist öfters am Boden gelegen mit wirklich bösen Fouls, teilweise niedergestreckt worden. Und sie haben einfach, sind da über ihre Grenzen hinausgegangen. Ich wollte nur kurz sagen zu Martin, weil das zum Thema verdienter Sieg der Argentinier, natürlich kann man das so sehen, man darf aber auch nicht vergessen, kurz vor Schluss hat Emiliano Martinez ihnen noch das Spiel gerettet, wo ich glaube, Colomuani, wenn der den reinschießt, dann ist es vorbei, ja, dann ist noch 30 Sekunden zu spielen und dann haben die Franzosen eigentlich eine Partie, die sie nie hätten gewinnen dürfen, gedreht und das sieht man wieder mal, wie eng es gelaufen ist bei diesem Spiel, das war wirklich das Zielfoto. Und am Ende des Tages, Messi hat es gesagt, er war sich sicher, Gott wird ihm heute diesen Pokal schenken und so war es dann Gott sei Dank auch.
Ja. Ja, und vielleicht hat auch Maradona runtergesehen auf die argentinische Nationalmannschaft und mit Sicherheit auch die Daumen gedrückt. Bleiben wir bei dieser Chance, Colomuani gegen Teuter Martinez. Hans, kann man da dem Stürmer irgendwas vorwerfen oder war das einfach nur eine Weltklasse-Rettungstat von Martinez?
Es war eine Weltklasse-Rettungstat. Man muss dem Stürmer vorwerfen, dass er das Tor nicht gemacht hat.
Du hättest das Tor erzielt.
Beides stimmt. Ja, jetzt Tor gemacht, selbstverständlich.
Das meine ich auch ernst.
Zeiten der Franzosen. Das kannst du von mir nicht verlangen.
Das verlange ich auch nicht.
Ich hätte wahrscheinlich Russen als Franzose, wenn ich versteckt aufgelaufen wäre.
Du hättest ihn ins Kreuzwerk reingelagert.
Es ist beides. Der Stürmer muss das Tor machen, das war natürlich die große Chance, aber der Tormann von Argentinien hat fantastisch gehalten. Das war die Entscheidung, das war Sekunden vor Schluss.
Aber ich meine, man hat auch gesehen, wie die Argentinier dann wirklich 70, 75 Minuten extrem souverän gespielt haben und dann auf einmal hat man so ein bisschen gefühlt, da hat sich der Kopf eingeschaltet bei jedem Einzelnen. Sie haben gesagt, also ich hatte das Gefühl von draußen, die haben jetzt quasi mehr Angst, dass sie das noch aus der Hand geben und dann drehen die das wirklich. Und dann war ich mir nicht sicher, ob jetzt Frankreich da jetzt nicht drüber fahren wird, weil die Psychologie, wissen wir alle, in so einem Spiel, wenn die dreht, dann ist es extrem schwer, da zurückzukommen. Aber dann war es wieder mal Messi, der sie wieder auf die richtige Seite gebracht hat und dann ins Ziel gerettet hat. Ja.
Martin, wolltest du noch etwas dazu sagen?
Nein, das stimmt. Nein. Weil einfach alles schon gesagt worden ist und weil der Markt sagt, natürlich, am Schluss hätte das Spiel 4:3 nach 120 oder 123 Minuten für Frankreich ausgehen können. Was ich gemeint habe, war, 75 Minuten war Frankreich nicht präsent und dadurch war das für mich irgendwie dann, ich will nicht sagen unverdient, war es Traumtor zum 2:2, aber insgesamt war irgendwie Frankreich, ich glaube, niemand hat mehr auf die gesetzt und dann passiert dieser Fehler vom Otamendi, Elfmeter, und da plötzlich ist Frankreich wieder im Spiel. Das wollte ich eigentlich nur sagen. In der Verlängerung war alles möglich, da war ja Frankreich gut und dann hat aber wieder Argentinien eine Topphase gehabt, so ab der 100. bis insgesamt zum 3:3. In diesen 10, 15 Minuten war Argentinien wieder besser und hatte auch Chancen.
Was mir nur noch wichtig ist, zu Protokoll zu geben, also wie herausragend war ich dieser Schiedsrichter gestern? Ich habe selten so einen guten Schiedsrichter in einem Endspiel gesehen. Alles richtig gesehen, ohne VAR zur Hilfenahme, eine Körperpräsenz, also das muss man auch mal lobend herausstreichen, glaube ich. Das war wirklich eine Freude.
Martin, an dich die Frage, hat er alles richtig gemacht, Marciniak? Otamendi gegen Colomuani, letzter Mann, Verhinderung einer offensichtlichen Torgelegenheit, es ging nicht, Kampf um den Ball, rot, richtig, nicht einmal gelb hat es gegeben.
Na, ich glaube, Kampf um den Ball würde ich schon sagen, da kann man das schon sehen, aber ich bin bei dir, dass es überhaupt keine persönliche Strafe gibt, ja, war für mich auch überraschend. Du wirst bei jedem Spiel etwas finden, nicht nur beim Schiedsrichter oder Assistenten, sondern auch bei jedem Trainer und vor allem auch bei jedem Spieler, dass er den Ball einmal nicht gestoppt hat. Messi übrigens hat den Ball verloren vom 2:2, könnte man auch sagen. Wie tragisch wäre das dann gewesen, wenn Frankreich den Titel noch gewinnt. Also du wirst vieles finden. Was ich eigentlich sagen möchte, ist, man hat schon auch gesehen, das Regelwerk wurde insgesamt sehr weit ausgelegt bei vielen Spielen. Das kann man gut finden, wenn es die Spieler annehmen und fair bleiben.
Also wirklich eine tolle Leistung vom polnischen unparteiischen Marciniak und ein, zwei Szenen gibt es dann immer, über die am Ende auch diskutiert wird. Das ist ja nicht so schlecht, auch davon lebt der Fußball. Ich möchte noch bei der Emotionalität bleiben. Ich weiß nicht, Marc, du hast es ja schon erwähnt, du hast schon das eine oder andere Video beziehungsweise die Jubelbilder aus Buenos Aires gesehen. Hans, auch du, wie wichtig ist denn dieser WM-Titel auch für die Menschen in Argentinien? Dort herrscht eine Wirtschaftskrise, die Inflation befindet sich, glaube ich, auf 90%. Hast du schon ein paar Jubelvideos gesehen und wie wichtig ist eben dieser WM-Titel auch für die Menschen dort?
Noch nicht, ich habe noch nichts gesehen, aber ich verkehre nicht so in diesen Social Media, also das ist nicht meine Welt, aber natürlich die Begeisterung in diesem Land, das hat man ja gestern gesehen, siehst du, wo sie dort auf die Plätze ausspielen, nicht nur in Katar und wo es da für Hunderttausende von Menschen auf den Beinen sind, das ist ein Land, das lebt für den Fußball, das, was soll man sagen, Diego Maradona, Leo Messi, die haben immer große Mann. Mario Kempes darf man nicht vergessen, mein Freund. Also, das war derselbe großartige Spieler. Das ist ein Land, das liebt den Fußball. Das ist ein Land, das liebt seinen Fußball und seine Nationalmannschaft. Das ist ein Traum. Das ist Südamerika. Das ist eine andere Mentalität wie wir Europäer.
Ja, du sprichst es perfekt an. Mentalität, Leidenschaft. Marc, die Argentinier, jetzt die nächsten Tage, Wochen, da gibt's einfach nur Feiern. Das ist unglaublich wichtig natürlich für das Land. Und auch schön zu sehen, oder?
Extrem schön zu sehen. Und deswegen sagte ich ja eingangs, dass ich mich da auch, obwohl ich eigentlich geglaubt habe, dass Frankreich gewinnt, da extrem dafür freuen kann, für so viel Emotionalität. Und was ich auch überragend finde bei den Argentinern ist, wann immer auf die Ehrentribüne geschalten worden ist, ob es der Zanetti gewesen ist oder wie auch immer da eingeblendet worden ist, es feiern alle mit und sie sind alle gefühlt eine große Familie, die Ex-Internationalen, auch die schon damals mit Hans auch gespielt haben, noch zu der Zeit. Also
man herzt sich, wo man sich immer nur sieht, man feiert mit, man tanzt, man steht auf und das ist einfach schön und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir den Fußball alles so lieben.
Ja, so ist es. Martin, denkst du, dass es irgendjemanden, also abgesehen jetzt von den Franzosen und vielleicht einem ehemaligen Spieler von Manchester United und Real Madrid, der sich jetzt nicht für Lionel Messi freut?
Nein, glaube ich nicht. Also das war für mich auch überraschend, dass das so intensiv war. Egal mit wem man gesprochen hat, in Österreich oder auch in Deutschland und egal mit wem man kommunizieren durfte, beziehungsweise wenn man auch gehört hat zu diesem Finale, irgendwie war der Eindruck, dass gefühlt alle dem Messi das vergönnen. Und das finde ich nicht selbstverständlich, denn denken wir nur an Ronaldo oder auch früher an Maradona und der Hans weiß das besser, die haben ja auch polarisiert. Oder polarisieren noch immer wieder Ronaldo oder Cristiano. Und bei Messi ist irgendwie der Eindruck, der ist eher der Liebling von den meisten, wobei man schon dazu sagen muss, in Argentinien selbst hat das ja sehr schwierig gehabt, immer in der Zeit, wo er mit der Nationalmannschaft nicht genau. erfolgreich war. Aber die letzten Jahre, glaube ich, hat sich das deutlich gedreht. Und ich meine, im Moment ist es klar, jetzt ist er All-Time-Hero. Und ich muss auch sagen, weil es immer Vergleiche gibt zu Maradona, der für mich, weil ich mit dem irgendwie aufgewachsen bin, der Spieler war, wo ich sage, es war auch eine andere Position und er war vielleicht auch ein anderer Spieler, aber insgesamt ist der Messi der Erfolgreichere, denn Maradona hat nie bei Vereinen gespielt, wo er die Champions League, damals Meister Cup, gewinnen konnte und was die Titel betrifft, ist der Messi, also das ist grandios und wahrscheinlich, sage ich jetzt einmal, unerreichbar.
Ja, aber du hast vollkommen recht, du darfst nicht vergessen, dass der Messi nicht immer everybody's darling war, es war diese Zeit, die Argentinier haben ihm nie verziehen, dass er nicht gespielt hat in Argentinien, sondern in Barca aufgewachsen ist in Barcelona und bei Barca schon gespielt hat mit 13 Jahren. Das haben sie ihn lange nicht verziehen.
Aber bis gestern.
Jetzt, die letzten Jahre und natürlich jetzt mit diesem Sieg ist alles in Ordnung.
Ja, ich habe es ja hier im Podcast schon einmal erwähnt. Ich glaube 2016 nach dem verlorenen Finale Copa America hat er sogar seine Nationalteamkarriere beendet. Genau. Und da sprechen wir jetzt darüber, jetzt hat er endlich diesen Weltmeistertitel, jetzt steht er auf einer Stufe mit Maradona, wenn nicht sogar drüber. Marc, zeigt das nicht eigentlich, wie verrückt teilweise der Fußball ist? Also, dass er einer der besten Spieler aller Zeiten ist, das war ja davor schon unbestritten. Und jetzt sagen wir, jetzt endlich steht er auf einer Stufe mit Maradona. Das ist ja eigentlich Wahnsinn, oder?
Ja, weil das wurde ihm ja auch jahrelang vorgerechnet, dass sie gesagt haben, du bist dabei bei den Allergrößten, aber Maradona hat die WM gewonnen, du nicht. Und jetzt hat er das auch geschafft. Und das ist im Sport immer so. Also nicht im Fußball so, du wirst am Ende des Tages, und da kannst du noch so gut sein, auch irgendwo an Titel gemessen. Und wenn die nicht da sind, dann wird es immer Leute geben, die sagen, ja, aber, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und bei Messi gibt's, also mir fällt jetzt nichts mehr ein, was du ihm noch angreifen könntest, weil dieser Spieler hat de facto alles gewonnen, was man gewinnen kann. Punkt.
Mehr geht nicht. Punkt. Und jetzt haben wir schon über Messi ein paar Worte ausgetauscht, auch über De Paul. Argentiniens Trainer Scaloni ließ ja Paredes zunächst auf der Ersatzbank, hat ihn getauscht für Di Maria. Wie entscheidend war denn dieser Wechsel, Hans, dass Di Maria begonnen hat? Ich glaube, der hat auch ganz gut gespielt.
Naja, erstens muss man mal sagen, wenn es in die Hosen gegangen war, war der Trainer der Schuldige gewesen. Da sind wir uns klar, nicht? Weil ich hätte den Di Maria nicht ausgetauscht, aber ich kann das von der Ferne leicht sagen. Man weiß, er war verletzt und man weiß, er hat nicht die Kraft und man weiß, er hat zum Schluss nur einen kampfkräftigen Spieler gebracht. Wäre es in die Hose gegangen, dann hätte er lieber ausgeschaut. Und man darf auch eines beim Scaloni nicht vergessen. Unser aller Liebling Diego Maradona hat über den Scaloni gesagt, der kann nicht einmal den Verkehr leiten. Und gar nicht die Nationalmannschaft, also das war schon einmal anders, das ist viele Jahre davor, als er angefangen hat. Scaloni war sehr umstritten und hat jetzt natürlich mit diesem, egal wie er ist, wir alle kennen ihn nicht als Trainer, wie er arbeitet am Platz und so weiter, aber was gibt's Größeres für einen Trainer wie als Beweis den Weltmeistertitel?
Ja, Marc, wie beurteilst du jetzt aus der Ferne die Arbeit von Scaloni und auch diesen Schachzug Di Maria, offensiver Außenbahnspielumstellung 4-3-3 für Paredes?
Ja, natürlich, jetzt im Nachhinein ist immer total leicht, das jetzt so gut zu heißen. Aber dass Di Maria ein Ausnahmespieler ist, wissen wir, glaube ich, auch alle, wenn er einigermaßen fit ist. Und gestern hat er zumindest die ersten 15 Minuten sehr fit gewirkt oder hat zumindest alles rausgepresst aus seinem aus seinem Körper. Und er war entscheidend daran beteiligt, an diesen ersten zwei Toren. Und ohne ihn hätte es wahrscheinlich nicht so stattgefunden. Ist immer müßig, dann im Nachhinein über sowas zu diskutieren. Aber auch er hat ja auch irgendwo eine Geschichte in dieser argentinischen Nationalmannschaft mit Finalspielen. Und es ist immer unglücklich gelaufen. Dann war er wieder mal verletzt. Jetzt war er de facto auch lange Zeit immer wieder mal angeschlagen und verletzt. Aber fürs Finale haben die Ärzte anscheinend ihn dann so hinbekommen, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und es ist nochmal, ich freue mich für alle Beteiligten. Es gibt so viele schöne Geschichten um diese argentinische Nationalmannschaft. Einer der Co-Trainer ist Walter Samuel, mit dem habe ich in Lugano noch 1,5 Jahre zusammengearbeitet und kenne ihn sehr persönlich. Ein irrsinnig bescheidener, sehr introvertierter, sympathischer Kerl, der sich auch selber nie zu wichtig genommen hat, obwohl er eigentlich eine unglaubliche Karriere hingelegt hat mit Inter Mailand, glaube ich, dreimal die Champions League gewonnen. Hättest du den nicht angemerkt? Also
immer sehr grimmig reingeschaut.
Ja, aber der schaut immer so drein. Auch wenn er glücklich ist, dann kommt er vielleicht ab und zu mal ein Lächeln aus, aber der meint es nicht so, wie er schaut, sage ich jetzt einmal. Der ist ein hochsympathischer Mensch, wenn du mit dem dich unterhältst.
Hast du ihm schon gratuliert, Marc?
Ich habe ihn auf WhatsApp geschrieben, ja.
Sehr schön. Wir haben auch schon die Franzosen natürlich erwähnt, die blieben rund 70 Minuten klar unter ihren, sage ich jetzt einmal, Erwartungen, beziehungsweise was sie drauf haben, da können sie natürlich mehr. Trainer Deschamps hat bereits in 41. Minute doppelt gewechselt, brachte Colomioni und Thuram für Dembélé, gut, der war jetzt auch schon krankheitsbedingt vor Spielbeginn fraglich, und für Giroud. Hans, ein Stürmer, der will natürlich nie raus. Für dich nachvollziehbar, in der 41. Minute, da lagen ja die Franzosen bereits 0-2 zurück.
Ja, weil ich sofort gesagt habe, also er kann den Giroud nur, man weiß ja jetzt, dass er Gehirnerschütterung gehabt hat oder sowas ähnliches, er kann den Giroud nur austauschen, weil er verletzt ist. Also da habe ich gewusst, da stimmt was nicht, weil den hat er nicht ausgeschaltet. Zu Dembélé muss ich sagen, das war das Beste, was er bis jetzt gemacht hat für Barca in diesem Spiel gestern, weil das hat er großartig gemacht, weil bei Barca spielt er nicht so gut. Bin sehr unzufrieden mit ihm, aber gestern hat er das toll gemacht. Das war die tollste Aktion, was ich von ihm gesehen habe bisher.
Welche?
Na, die, dass er den Föller gemacht hat, den Belay.
Ah, der dann zum Elfmeter geführt hat.
Ja, das war seine beste Aktion. diese Aktion war besser wie alle bei Barcelona. Ich bin sehr unzufrieden mit diesem Spieler. Das ist ein Kasperl, der macht immer alles falsch, hat aber eine Geschwindigkeit und normal eine Technik an sich. Okay, manchmal bleibt ihm der Ball hinten liegen, weil er zu schnell ist, aber ich kenne auch seinen Werdegang privat, also privat im Fußball, als professional, wie er sich verhält. Er ist ungefähr 8 Mal spät gekommen zum Barca-Training.
Ich glaube, er spielt viel Playstation.
Und der schimpft sich Fußball, Professionalspieler beim FC Barcelona und ist bisher 8 Mal spät gekommen zum Training. Also den muss normal außer Wagner als Trainer, weil das ist im Profifußball nicht.
Aber
trotzdem danke. Trotzdem danke für ihn, das hat er gut gemacht.
Ja, Hans, das ist ein sogenannter Unterschiedsspieler, weißt du?
Ja, der macht aber einen schlechten Unterschied.
Ja, ist ja wurscht, Unterschied.
Hast du ihn schon bei Barca spielen gesehen?
Naja, durfte ihn auch schon kommentieren.
Der überläuft 4 Leute mit einer Schnelligkeit fast wie Mbappé.
Ja.
Und dann macht er einen Pass ins Out.
Nein, er ist nicht
oder so in den Corner. Bin nicht zufrieden. Also der Spieler hat mir gestern am besten gefallen bisher.
Aber Dembélé ist ja auch irgendwo sinnbildlich für diese französische Mannschaft gestern in diesem Finale, wo man quasi unter dem Nenner schreiben kann, sie haben den Ernst der Lage nicht erkannt. Weil in einem WM-Finale dann quasi deine schlechteste Turnierleistung aufs Feld zu bringen, zumindest die ersten 75, 80 Minuten, das ist halt dann ein sehr, sehr schlechtes Timing. Und solche Charaktere wie Dembélé, da hast du eben von außen ab und zu den Eindruck, den gefreut es gar nicht, obwohl er eigentlich so viel Talent hätte und so viel Fähigkeiten, aber wie der Hans sagt, er spielt halt auch oft zu unkonkret, er wird verzettelt sich dann in irgendwelchen Situationen, wo er dann auch nachher den Ball verliert. Also es ist ja auch, ich weiß nicht, ob wir das heute noch ansprechen, aber ich fand ehrlicherweise auch die Elfmeterschützenwahl von Frankreich sehr, sehr fragwürdig, und ich habe in meiner Runde bei Tchouaméni als auch bei Kingsley Coman vorher prophezeit, dass die daneben schießen werden. Coman ist für mich kein Elfmeterschütze, Tchouaméni genauso wenig als Nummer 6, sondern
den du schießen lassen mag?
ja, offensive Leute, die öfters aufs Tor schießen und auch diese Situation öfters kennen. Ja, also in dem Moment war vielleicht Thuram Stürmer, musst du dann den Ball schnappen, musst dann hingehen, weil du kommst öfters in solche Situationen und da hat anscheinend jeder dann die Hose voll gehabt und wollte nicht schießen und die haben die Verantwortung übernommen, Coman und Tchouaméni, aber dann halt verschossen. Aber das ist jetzt eh müßig im Nachhinein über sowas zu reden, aber das nur wollte ich nur nebenbei erwähnen, dass ich das auch irgendwo kommen sehen habe, dass die beiden jetzt nicht die sichersten Elfmeterschützen sind.
So ähnlich wie Spanien. Du sagst das völlig richtig. Bei Spanien müssen schießen die Elfer, der Pedri und der Gavi, alle Jungen. Und für mich muss als erster Hicke der Morata, der ein erfahrener Spieler ist, Mittelstürmer, und der muss den Ball in eine schießen, das nur so scheppert. Aber da war die Wahl schlecht. Bin ich bei dir genauso wie bei Frankreich.
Aber wie bitter ist es eigentlich für Mbappé, der Hans hat schon überragend ausgesprochen, der schießt im WM-Finale eigentlich, muss man sagen, 4 Tore, weil den letzten Elfmeter muss er auch dazu zählen, und es reicht nicht, dass deine Mannschaft gewinnt. Also der
Torschützenkönig
heute mit einem richtigen Brummschädel aufwachen.
Es tut mir leid, ja. Es tut mir leid, ja.
Manche sagen, er ist ja schon Weltmeister. Wirklich. Wir nehmen es dir ja ab, Hans. Manche sagen, er ist ja schon Weltmeister und ihm gehört sowieso die Zukunft. Er wird mindestens noch einen Titel holen.
Er ist schon die Zukunft, er ist die Gegenwart. Und ich meine,
er ist die Gegenwart, ihm gehört
auch. 2 WM-Teilnahmen, zweimal im Finale, einmal Torschützenkönig, und das gestern war ja dann auch wieder der Beleg dafür, welche auch Nerven er hat zum Thema Elfmeterschießen, weil man hat schon gesehen, ich meine, das gibt ja für den Mbappé, aber auch für den Messi, das ist ja alles nicht so selbstverständlich. Ich glaube, wir haben hier zwei Stürmer. Es ist auch immer so eine Frage nach bei so einem Spiel, nach 120 Minuten, wie fühlst du dich, wie sicher bist du, dass du den Elfmeter auch dann tatsächlich verwandelst? Ich meine, da muss man eben sagen, das sind die Spieler, von denen man das auch erwartet, die sind da vorangegangen, und das ist ja auch sehr beachtlich, und da sieht man eben auch, dass das echte große Spieler sind, die da auch sich nicht drücken davor, aber man weiß eben zum Beispiel nicht, warum dann etwa ein Thuram nicht hingegangen ist, oder vielleicht war er als Nummer 5 geplant und ist ihm dann nicht mehr dran gekommen. Also ich will nur so zu dem sagen, und zum anderen, das ist ja vielleicht noch nicht so thematisiert worden, ich glaube, ein Trainer wechselt nicht in der 40. oder 41. Minute 2 Spieler, weil die 4-5 Minuten kann auch noch warten auf die Pause, wenn da nicht etwas ist. Und es hat ja im Vorfeld geheißen, dass viele französische Spieler kränklich sind und keiner von uns weiß, wie es denen wirklich gegangen ist. Und mein Eindruck war ja in den ersten 75 Minuten, dass die halbe Mannschaft offensichtlich nicht bei 100% des Leistungsvermögens, und jeder von uns weiß, wenn er einfach verkühlt, verschnupft oder leicht fiebrig ist, dann geht es natürlich nicht so, wie man das möchte. Und insofern kann das alles zusammen eine Rolle gespielt haben. Die Spieler, die vielleicht eben dann besonders, unter Anführungszeichen, Probleme hatten in den Tagen vor dem Finalspiel, waren dann die, die er vielleicht dann auch dementsprechend rasch schon rausgenommen hat, ne?
Das ja, ich habe die Information, Dembélé war fraglich, weil eben krankheitsbedingt, das würde dann ja auch Sinn ergeben, dass er ihn ausgewechselt hat, aber ist natürlich ein interessanter Punkt, Martin. Marc, wie schätzt du das ein?
Ja, ich sehe es genauso wie Hans und Martin, also es muss da etwas vorgefallen sein. Bei Dembélé war ich mir nicht sicher, weil da hat er wirklich alles andere als seinen besten Tag gehabt.
Dembélé ist immer so.
Ja, aber bei Giroud war ich schon sehr überrascht, weil ich meine, wir reden ja immerhin vom Rekord Torschützen von Frankreich, dass er da nicht diese 4 Minuten noch warten hätte können. Wahrscheinlich wären es dann eh mehr gewesen, weil die Nachspielzeit, glaube ich, muss man auch noch dazu rechnen. Aber nichtsdestotrotz, also da muss irgendwas gewesen sein. Ja, und wenn ihr jetzt sagt, er hat wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung gehabt oder mal ein bisschen angeschlagen, dann macht das natürlich Sinn, weil ich habe mich in dem Moment schon gewundert, dass ein Giroud als Mittelstürmer runternimmt, der eigentlich in Anführungszeichen nichts dafür konnte, weil er nach vorne hin gar nichts gegangen ist.
Aber vielleicht war er einfach der falsche Spielertyp für dieses Endspiel, weil Thuram, das hat er davor schon gemacht, mehr Dynamik, Schnelligkeit über den Flügel, und Mbappé rückt dann ins Zentrum, um dann halt eben auch dort seine Schnelligkeit und individuelle Klasse auszuspielen.
Also ja klar, aber da kannst du ja auch bis zur Halbzeit dann warten, ne? und dann
absolut. Den,
weil es ist ja auch für den, der reinkommt, auch irgendwo dann auch eine Gefahr, eine gefährliche Situation als Unaufgewärmter, dass du da ins WM-Endspiel reintauchen musst. Und das Spiel hat ja sofort einen Fahrt aufgenommen. Du hast ja da keine Zeit, dich zu akklimatisieren. Also da muss irgendwie sowas gewesen sein.
Der Giroud hat etwas gehabt, weil der ist nicht zum Wechseln, vor allem nicht ein paar Minuten vor der Pause, wie sie sagt. Der muss etwas gehabt haben, weil Giroud, aber bei dieser Weltmeisterschaft überhaupt nicht zum Wechseln, weil er sehr gut war.
Ja. Also, damit ist das geklärt, wenn Hans Krankl das sagt, dann ist das so. Und Maus. Nein. No. Aber die Argentinier, die sahen ja wirklich lange Zeit als der sichere und ungefährdete Sieger aus. Gefühlt waren die für mich 4-0 vorne, alles ist entschieden, haben auch noch ein paar Chancen vergeben und dann binnen 3 Minuten war die bis dahin wirklich schlechte Leistung von Le Bleu durch den Doppelschlag von Mbappé wieder vergessen. So schnell kannst du tatsächlich oft im Fußball gehen, Hans. Hast du dir dann zu Hause auf der Couch beim 2-2 gedacht, ja, bin ich jetzt im falschen Film? Was passiert hier?
Ich war nicht zu Hause, wir waren schon im Metropol, wir haben ein Christmas-Konzert gehabt und wir haben uns das alle zusammen auf der großen Leinwand angeschaut, also da war was los, die ganze Band, und es sind alle Argentinien, es war nur einer dabei, der zu den anderen gehalten hat, den haben wir aber dann auf die Seite gesetzt.
Aber es hat keine Ausschreitungen gegeben.
Aber es war so. Ne? Das steht 2-0. Aber das war zu erwarten. Wie immer gesagt, die Problematik in dem Spiel ist, bei Frankreich ist so viel Qualität bei den einzelnen Spielern, dass eine Situation kann entscheiden. Und das war diese Situation. Und ich stehe durch einen Elfer plötzlich 2-1 und plötzlich siehst du, die Argentinier waren nur mehr damit beschäftigt, das zu halten, und die Franzosen haben diese Klischee zweite Luft bekommen. Die haben keine zweite Luft bekommen, aber plötzlich war das Selbstvertrauen wieder da. Und das zweite, das Ausgleichstor von Mbappé, war ein sehr schönes Tor. Nicht? Auf einmal steht 2-2.
Herrlich. Traumhaft herausgespielt. Sensationeller Abschluss, Marc.
Was auch noch eine Geschichte dieses Finals, finde ich, ist, dass eigentlich alle Superstars wirklich geliefert haben. Und das ist ja auch etwas eher Seltenes, dass im Vorfeld eines so großen Spiels und eines so bedeutvollen Spiels, dass dann beide so dermaßen abliefern, ist ja auch etwas Großartiges, was man vielleicht auch herausstreichen sollte und würdigen sollte, weil wir haben es vorher schon angerissen, Mbappé mit 4 Toren, das zweite war überragend. Liebe Grüße an Alfred Tata, der gesagt hat, Mbappé ist ja nur ein geradliniger Spieler.
Aber Alfred, schöne Grüße, du hörst uns sicherlich zu.
Der Alfred hat gesagt, nehmen Messi, sind bei Argentinien lauter Hundskicker.
Ja, genau so schaut es aus.
Ja.
Schöne Grüße. Der hat Bert Schnagel.
Da muss man darüber nachdenken und kann man diskutieren darüber. Aber die Hundskicker sind Weltmeister geworden. Also
genau.
Alfred, aber macht er nichts draus. Aber er hat es nicht so gemeint, weil ich weiß ja, wie er es gemeint hat.
Ja, und er ist ja noch nicht so lange dabei. Insofern müssen wir auf ihn ein bisschen Rücksicht nehmen.
Ja, und dann in der Verlängerung hat es das 3-2 durch Lionel Messi gegeben und dann kamen die Franzosen noch einmal zurück. Ich denke, auch über diese Entstehung, Montiel war es, mit dieser Verbreiterung, da ist dann die kurze Distanz nicht mehr entscheidend. Das war strafbar, Marc. Ich denke, da gibt es keine zwei Meinungen. Also den zweiten Elfer für Frankreich, meine ich damit, den Mbappé dann auch staubtrocken verwandeln konnte.
Ich finde ihn nicht in Ordnung.
Du findest ihn nicht in Ordnung, Hans, okay? Nein. Weil?
Er hat weggeschaut.
Und
Ich bin der Meinung, der dreht sich weg. Es ist, also wenn das nicht natürlich ist, weil wenn du dich bewegst, bewegst du deine Hand mit und der wird von hinten getroffen. Also da kann man trefflich diskutieren, aber es ist jetzt, sage ich einmal, in Dutzenden Spielen wurden solche Szenen auch als strafstoßwürdig gesehen. Insofern war es für mich logisch, dass es einen gibt. Aber ich weiß nicht, jeder, der sich bewegt im Fußball nach hinten mit einer Drehung, dass die Hand nicht angelehnt oder der Arm, das geht ja gar nicht, das ist ja unnatürlich.
Also war die Leistung von Marciniak doch nicht so gut, oder wie?
Nein, das war jetzt ein Scherz.
Also die Leitung war natürlich schwer in Ordnung. Marc, vielleicht noch zu dieser Szene. Wie beurteilst du das Handspiel?
Haben wir jetzt auch schon öfters im Podcast hier erörtert, dass ich finde, man muss halt auch immer wieder das Thema Absicht reingeben in diese Bewertung. Und das kommt eigentlich meistens viel zu oft zu kurz. Und wie der Martin Rass sagt, also man kann hier keine Absicht unterstellen. Wenn natürlich die Arme komplett von sich streckt und sich dann dreht, dann ist schon eine Absicht zu erkennen, weil sowas, jeder, der sich schon mal gedreht hat, der weiß, dass man sich so nicht dreht. Und deswegen ist das Thema Absicht da schon immer wieder mal aufzugreifen. Aber im Großen und Ganzen hat es jetzt keine großen Auswirkungen gehabt. Und die Handspielregel ist ja sowieso eine eigene Podcast-Folge wert.
Ja,
genau. Da werden wir noch einige Podcasts dazu haben. Genau, um das noch abzuschließen. Bitte 10 Podcast. Aber die erste Frage, um das abzuschließen, die sich ein Schiedsrichter bei einem Handspiel stellen muss, ist: Ist die Handhaltung mit der Körperbewegung zu rechtfertigen? Fragezeichen. So.
Ja, da bist
du. Bei diesem gestrigen Beispiel sage ich, könnte man auch argumentieren.
Verbreiterung, ja oder nein?
Nein, das ist die Handhaltung mit der Körperbewegung zu rechtfertigen. Er hat sich gedreht, deswegen. Man kann sich sowohl mit Ja beantworten.
Hör auf, Martin.
Argentinien ist ja Weltmeister. Deswegen passt es dann eher am Ende. Es ist egal. Aber angenommen, es wäre nicht so, dann würden wir jetzt natürlich über diesen Strafstoß noch viel intensiver diskutieren.
Ja, machen wir aber das ist auch in Ordnung. Aber am Ende haben wir eben Coman und Tchouaméni vergeben und Mbappé wurde mit 8 Treffern Torschützenkönig. Hans, er ist 23 Jahre alt, jetzt hast du vorhin gesagt, er tut dir leid, aber ein WM-Titel könnte sich noch für Mbappé ausgehen.
Ja, das ist ein großartiger Spieler, wir haben schon zuerst am Anfang gesagt, er ist nicht die Zukunft, er ist schon die Gegenwart. Das wird der Spieler, der Messi, Ronaldo etc. ersetzen wird. Und der Spieler hat das. Der hat eine Schnelligkeit von einem anderen Planeten. Von wem er das hat, das ist fraglich. Das kannst du nicht lernen, das hast du. Das bist du geboren. Und nebenbei ist er technisch schon versiert. Der weiß, wo er hingehen muss. Der weiß, wo ein anderer steht. Der weiß, wann er lagen muss. Und ich sage noch einmal, ich habe es in einer Podcast-Sendung schon gesagt, der ist noch nicht angekommen, am Gipfel, ist noch nicht angekommen. Ihm passieren noch technische Fehler, wenn du manchmal siehst, in der Schnelligkeit, der ist 23, der wird noch besser werden.
Ja, und mit deinen Spaniern ist natürlich in Zukunft auch zu rechnen, das steht außer Frage. Zwei Spiele hast du ja schon erwähnt, aber Marc, bleiben wir noch kurz bei Kylian Mbappé. Wie viel Freude bereitet dir seine Spielweise und wie viel Freude wird sie uns auch noch in Zukunft bereiten?
Ja, enorm. Also das ist ja wirklich eine Freude, solche Spielertypen live und in Farbe und in HD zu sehen. Das ist großartig. Er ist, haben wir heute eh schon auch, glaube ich, kurz angerissen, ein Unterschiedsspieler. Noch ein viel größerer wie ein Dembélé ist. Und er ist natürlich auch einer, der es viel öfters abrufen kann und auch viel öfters den Unterschied einfach auch ausmacht in seinen Mannschaften. Und ich bin gespannt, wann er den nächsten Schritt vom PSG wegmachen wird, weil damit glaube ich erst richtig interessant und dann fängt es eben auch an, mit den Titeln weiterzugehen.
Wir freuen uns schon auf das Frühjahr. Ja, Real Madrid zum größten Club der Welt. Oh je, Hans, jetzt bist du mir böse.
Entschuldige, von was spreche ich?
Jetzt geht er zum FC Barcelona.
Netzausfall war jetzt angeblich.
Du weißt, wer der größte Club der Welt ist.
Ich habe gerade gesagt, Hans zum FC Barcelona. Ich war frech, ich nehme alles zurück.
Ja, aber bitte. Aber der Hans weiß es ja wahrscheinlich. Der FC Barcelona hat ganz andere Sorgen, weil es gab ja letzte Woche ein Urteil, dass diese Super League-Bewegung endgültig zu Grabe getragen wurde und die UEFA hat sich ja vorbehalten, danach noch Schritte zu setzen und würde mich nicht wundern, wenn in den nächsten Wochen und Monaten Juventus, Barcelona und Real Madrid drakonische Strafen erhalten werden oder würden.
Na, da dürfen wir gespannt sein. Das ist jetzt nicht und so eine.
Barcelona hat nicht so viel Geld.
Ja, das ist jetzt nicht so eine erfreuliche Aussicht. Ich hoffe, Hans, du machst dir keine Sorgen um den FC Barcelona. Aber ich wollte eigentlich einen guten Blick in die Zukunft werfen. FC Bayern München in der Champions League gegen Paris Saint-Germain mit Lionel Messi und Kylian Mbappé. Das können Sie auch dann bei uns auf Sky sehen, Marc.
Entschuldige, Otto, darf ich noch kurz ein Thema anschauen? Ich würde das gerne in dieser Runde kurz besprechen.
Natürlich.
Hat mich gestern ehrlich gesagt schon gestört dann bei der Siegerehrung, fand ich es, weiß nicht, wie es euch gegangen ist, das extrem unpassend, das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, was das für ein Umgang gewesen ist, wenn es eine Lederhose gewesen wäre, was auch immer. Ich fand es extrem unpassend, dass in so einem Moment der Sportler nicht quasi bei sich bleiben darf und dieser Moment nicht dem Messi und seinem Team gehört, beziehungsweise Argentinien, sondern dass es wieder dazu verwendet wird, um hier irgendwelche Nachrichten oder irgendwelche kulturellen Umhänge jemand umzuhängen, fand ich sehr, sehr unglücklich und auch, ich habe so gedeutet, der Messi hat auch gar nicht gewusst, was jetzt mit der Situation anfangen soll und hat sich das Teil halt anziehen lassen. Natürlich, das, was der Herbert Prohaska im Fernsehen gesagt hat, das glaube ich, hat er als Spaß gemeint, aber man musste immer vorsichtig sein, man muss mit allem Respekt auch dem gegenüber übertreten.
Was hat er gesagt? Entschuldigung, ich hab bei der Konkurrenz, bei Mitbewerber gesehen.
Ja, bitte, Psanike, was hat er gesagt?
Leider nur ORF, deswegen waren mir die Hände gebunden. Aber er hat gesagt, er hat eine Klischee angezogen bekommen. Und das ist natürlich etwas, was man, wenn man dann aus diesen Kulturkreisen kommt, das nicht so gern hört.
Was war das? Was war das?
Eine Bischt, glaube ich, ist der Fachausdruck.
Genau, genau.
Und eine was?
Eine Bischt, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe. Das
heißt so. Wer Bischt? Arabisch, ein Bischt. Und das ist ein Umhang. Übrigens, gestern war ja der Nationalfeiertag in Katar und da trägt man das unter anderem. Also das war sozusagen der Zusammenhang. So wurde das dann auch nachher kommuniziert. Aber ich bin bei Marc. Spanien hat 2008 auch nicht einen Steirer und sogar der Lederhosen bekommen, wie sie in Wien das EM-Finale gewonnen haben. Es war zwar nicht der Nationalfeiertag der österreichische, aber es ist sicherlich nicht ganz unpassend. Wobei, da fällt mir ein, Marc, du hast ja bekommen einen Bademantel, oder? Bekommt man den nicht in den Niederlanden, wenn man den Pokal gewinnt?
Ja, aber da vergleichst du jetzt Äpfel mit Birnen.
Ich frage nur.
Die Mannschaft in Holland Cupsieger geworden. Und dann ist es Tradition, dass alle, egal wo sie herkommen, diesen Bademantel anziehen. Aber wenn du als Messi dein Lebenswerk vollendest und das argentinische Nationalteam-Trikot anhast und in zwei Minuten den WM-Pokal in die Höhe stemmst, dann möchtest du als Bilder für die Ewigkeit nicht diese Bischt umgehängt bekommen, sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Und deswegen fand ich es insgesamt sehr, sehr unpassend und auch unglücklich. Leider war Infantino wieder mal dort involviert, wird ihm nicht viele Sympathien noch mehr zugespielt haben. Aber leider wurde hier wieder der Sport auch wieder für etwas verwendet, was sehr zu hinterfragen ist.
Ich zitiere noch kurz Gary Lineker. In gewisser Weise hat er gesagt, es ist beschämend, dass sie Messi in seinem argentinischen Trikot verdeckt haben. Also das ist dann auch das, was du angesprochen hast, Marc. Noch ganz kurz, Hans, deine Meinung dazu? Unglücklich, unpassend. Messi ein wenig den Moment genommen in seinem argentinischen Nationalteam-Trikot.
Der Marc hat recht, er ist natürlich sehr kritisch jetzt und sehr Ding, aber es gehört sich nicht in diesem Moment. Ich habe das nicht mehr gesehen, weil da mussten wir uns umziehen und ich habe aber das alles nachgelesen und gesehen heute.
Aber ich möchte nochmal zum Protokoll führen, dass das überhaupt nichts mit fehlender Toleranz zu tun hat, sondern nochmal, es wäre egal gewesen, ob es eine Regenbogenbinde gewesen wäre, eine Lederhose oder was auch immer. Und es hat jetzt, weil mir auf Social Media das von dem einen oder anderen jetzt vorgeworfen wird, ich bin muslimenfeindlich, um Gottes Willen, ich weiß gar nicht, wie man auf solche Schlussfolgerungen kommt. Das hat nichts damit zu tun, sondern einfach nur, dass man den Sport in dem Moment für sich einfach belässt und nicht das nutzt, um irgendwelche Messages in die Welt zu senden. Das war einfach mein Punkt.
Ja, und das unterstreichen wir auch. Also das ist natürlich überhaupt nicht in irgendeiner Weise abwertend oder rassistisch oder was auch immer feindlich gemeint, sondern da geht es einfach um die Sache, um den Moment, was das argentinische Nationalteam-Trikot auch und den Moment von Lionel Messi betrifft. Und es gab ja im Vorfeld der WM und auch während der Endrunde sehr viel Kritik, Berechtigte an der WM-Vergabe, Korruption, die schlechte Menschenrechtslage. Vom Sportlichen her jetzt, Hans. Wie sehr hat dir die Weltmeisterschaft jetzt gefallen? Was waren für dich so die absoluten Highlights, sportlich gesehen?
Man hat gesehen, man hat bei dieser Weltmeisterschaft vor allem gesehen, weil ich immer gesagt habe, es spielen alle gleich. Das muss man natürlich erklären, weil das klingt dumm. Die Großen sind nicht mehr so groß, wie sie waren. Ich sage es jetzt vereinfacht, ohne genauer darauf einzugehen. Und die Kleinen sind jetzt taktisch schon so ausgebildet, die kleinen Länder, da, wo viele Spieler schon in Europa spielen und taktisch ausgebildet sind, technisch taktisch ausgebildet sind. Die Kleinen können sich schon so wehren heute, dass es sehr, sehr schwer ist, für einen sogenannten Großen den Kleinen zu brechen, weil taktisch, technisch haben die Kleinen sehr aufgeholt. Und jetzt ist das Ganze natürlich bei Fünferketten, Viererketten, 5-4-1, 4-4-3 und alles. Also sehr schwierig. Es ist schwieriger geworden, die Kleinen zu besiegen. Die Kleinen sind besser geworden, absolut. Das hat man bei dieser Weltmeisterschaft gesehen. Aber ich möchte noch eines hervorheben. Die Weltmeisterschaft hat ihren Höhepunkt gehabt. Absolut mit diesem Finalspiel. Das war an Dramatik nicht zu überbieten. Und dieses Finalspiel überdeckt alles, vielleicht auch die schlechten Spiele, vielleicht das Ganze rundherum, was man viel, viel, viel früher besprechen hätte müssen, nicht dann vorher und Antag und Binde oder nicht Binde, wurscht. Das Finalspiel war großartig und man wird sich erinnern, Man wird sich erinnern an dieses Finalspiel in Katar mit Sicherheit.
Vollste Zustimmung, Hans. Und von den Trends her haben wir auch schon hier oft darüber gesprochen. Die Trends dieser WM, also der Torhüter, der spielt vermehrt mit. Das ist auch nicht unbedingt was komplett Neues. Es gibt wenig Angriffspressing. Das Flügelspiel ist teilweise entscheidend. Auch das jetzt nicht so wirklich eine neue Errungenschaft, sage ich einmal. Ein Mittelstürmer kommt wieder in Mode. Marc, jetzt habe ich ja schon einiges aufgezählt. Welche Trends waren für dich erkennbar?
Ja, das ist vielleicht auch wieder mal Flankentraining gar nicht so schlecht wie für die eine oder andere Mannschaft. Stichwort Portugal, die haben ja gefühlt im ganzen Match in diesem Halbfinale, ich glaube, eine Flanke ist angekommen, der Rest war auf Knöchelhöhe oder beim anderen Cornerfadel ist der runtergekommen, obwohl sie den Ronaldo dann später drin gehabt haben. Also und natürlich haben wir auch schon thematisiert in diesem Podcast die, in Anführungszeichen, die Rückkehr oder die Wichtigkeit der klassischen Nummer 9, dass du auch so Abwehrverbände dann mit einem Stilmittel mehr dann natürlich auch Probleme bereiten kannst.
Ja, Hans, du hast ja gesagt, du bist jetzt nicht so viel auf Social Media unterwegs, aber da geht für auch bei dir der Daumen nach oben bei dem Button, oder? Der Mittelstürmer, die Wichtigkeit.
Naja, Daumen hoch. Was sollen wir zwar sagen, der Marc und ich? Also wir waren Prototypen, noch ich. Ich hab früher gespielt, wenn Sie sich erinnern, noch kennt, wenn Sie sich überhaupt noch erinnern könnt.
Natürlich.
Ich war ein richtiger Mittelstürmer, Torjäger, der Marc war viel später wie ich und Gott sei Dank auch ein echter Mittelstürmer, so wie ich, und auch ein Torjäger und ein kopfballstarker Spieler und so. Also, das Ganze kommt, man kann es noch nicht sagen, aber das Ganze kommt Gott sei Dank wieder. Mein liebster Trainer, allerliebsten Trainer, der Pep Guardiola, hat das ja leider für eine Zeit abgeschafft und hat die falsche Neun erfunden mit einem Clan und sogar mit Messi teilweise. Das möchte ich ihm angreifen, obwohl er mein Liebling ist.
Du darfst aber das.
Es scheint wieder ein bisschen kommt dieser Mittelstürmer wieder zurück und sie wissen von dieser Wichtigkeit, dass wenn man so einen Stürmer hat, der im Strom, Giroud, Beispiel, Benzema, etc.
Erling Haaland, wenn wir schon dabei sind, Manchester City,
also ja, auch ein Bettmobilzer. Das wollte ich jetzt gerade sagen.
Hat eine Mittelstürmer.
Hat es offensichtlich auch wieder gesehen, dass er mit einem echten Neuner weiterkommt.
So ist es.
Ich wollte, Pep Guardiola, der hat ja den Julian Alvarez um eine läppische Summe verpflichtet, schon vor einiger Zeit. Also hätte der den jetzt nach der WM haben wollen, hätte er, glaube ich, einiges mehr bezahlen müssen. Also
damit erkennst du schon die Klasse eines Trainers, Pep Guardiola. Der hat gesehen, dass der Bur, der wirklich ein Bur war bei Manchester United, ein Bur ist, hat jetzt gespielt mit Messi und hat wie alle anderen eingeschlagen. Mit denen war nicht zu rechnen. Den haben wir nicht gekannt. Oder ja, natürlich gekannt, Manchester City, aber bescheiden.
Ja, Fernandes, Benfica, die haben auch ganz gut im Sommer eingekauft. Roger Schmidt, Benfica noch immer unbesiegt. Fernandes hat sich sicherlich auch in den Fokus höherer Vereine gespielt. Man hört, im Sommer soll er entweder zum FC Liverpool oder Real Madrid wechseln. Martin, deine Einschätzung dazu? Auch was von dieser WM für dich vom Sportlichen her bleibt. Infantino hat ja angekündigt, das wird die beste WM aller Zeiten. Ich halte wenig davon, von diesen superlativen und ständigen Vergleichen.
Das haben seine beiden Vorgänger auch gesagt. Plata und Havelange, an die kann ich mich erinnern. Jede WM war die beste. Nein, alles, was jetzt gesagt worden ist, diese positiven Entwicklungen oder das, was der Hans gemeint hat, das Top-Finale und auch ansonsten, was an durchaus tollen Spielen war, finde ich, hat mit einer Sache zu tun, und das ist für mich eigentlich das Positive an der Geschichte, das ist der Termin. Jeder hat gesagt, November, Dezember brauchen wir das. Ich sage, deshalb waren viele Spieler auf einem ganz anderen Level als nach einer langen Saison im Juni,
Juli. Vor allem Topspieler.
Topspieler. Und die Topspieler machen ja dann den Unterschied aus, und deswegen waren die Topspieler auch in einer Top-Verfassung, und wir sagen jetzt zu Recht, Gott sei Dank, haben wir dann auch diese Spieler gesehen mit diesen Spielen, und letztlich haben die dann auch verdient den Pokal gewonnen und auch die persönlichen Auszeichnungen, die ja dann oft im Juni, Juli, wo man dann sagt, der ist zwar zum besten Spieler gewählt worden, aber eigentlich so dynamisch und so topmäßig war er nicht unterwegs. Also ich finde, der Termin war super. Erstens, weil eben dadurch die Spieler in einer besseren Verfassung waren. Zweitens, aus europäischer Sicht war es angenehm, weil es ist finster am Abend, man schaut gern fern. Und drittens, Otto, wir haben frei gehabt.
Ne? Also naja, frei. Wir haben den Podcast gemacht.
Ja, aber wir konnten die Spieler gemütlich anschauen und im Juni, Juli ist draußen warm. Es ist zwar nett mit Freunden im Freien sitzen, aber da gibt es oft Alternativen. Die sind jetzt in dem Fall nicht so und etwas rarer. Und deshalb muss ich sagen, es wird in 4 Jahren nicht so sein, aber das sollte man sich überlegen. Ganz ehrlich.
Marc, Zustimmung? Oder Hans, bitte, du
zuerst. Er hat bei allem recht, aber ich kann das nicht leiden im Dezember erwähnen. Das ist.
Der Hans, einer, der auf die Fanmeilen geht und dort dann.
Das ist. Gut, dem entgegenhalten, wir hast schon reden. Mit den Topspielern hast du sicher recht. Aber ich sage dir was. Weißt du, wie schön ist, wenn eine WM ist in Italien und ich bin am Strand und schreie vom Balkon oben von meiner Wohnung, wenn Italien in Führung geht, die nicht dabei waren, aber wir hoffen beim nächsten Mal. Und wenn die in Führung geht, dass ich oben schreie und alle jubeln zurück und das ist, ich kann die Fahnen meiner emotionalen Länder am Balkon hinhängen und wenn sie verlieren, kann ich es gleich einziehen und sie sind wieder weg, das ist auch schön.
Aber Hans, wenn es in Europa ist, muss es eh im Sommer sein. Bin ich bei dir. Aber es gibt ja Erdteile, wo es aus europäischer Sicht besser ist, wenn es im Winter ist. Also ich sage nur, insofern, das muss man natürlich immer ortsabhängig machen. Aber ich glaube, davon ist keiner ausgegangen, dass es so wird. Und ich meine, ich glaube, dass das mit ein Punkt war.
Marc, noch deine Einschätzung?
Ja, ich rückblickend fand ich es jetzt auch nicht so schlimm, wie es vielleicht von dem einen oder anderen befürchtet worden ist. Vor allen Dingen, weil ja natürlich wir hier in Europa zu dieser Jahreszeit dann meistens ein Winterloch haben. Und wir Österreicher dann eh nur Skifahren schauen oder Skifliegen oder Skispringen. Und jetzt haben wir eben das nutzen können, um eben auch Fußball weiterhin zu frönen und uns das zu Gemüte zu führen. Also wenn es in einem Land ist, wo es klimatisch möglich ist, dann warum nicht von meiner Seite?
Ja, und eines ist auch klar, diese halbautomatische Abseits-Technologie, die kennen wir ja bereits aus der Champions League, das ist einfach wirklich eine super Sache, da gibt es dann einfach keine Diskussionen, daran, denke ich, gibt es nichts zu kritisieren. 7 Wechsel haben wir gesehen bei den Franzosen, also wenn es eine Kopfverletzung gibt, auch das eine gute Geschichte auf jeden Fall. Hilfreich wäre dann auch, wenn die Torlinientechnologie irgendwann in die österreichische Bundesliga kommt. War jetzt keine Kritik, aber Hans, auf wie viele Nachspielzeiten stellst du dich ein in den europäischen Ligen jetzt, weil das war ja auch ein Thema. Wird es da so den Mittelweg geben?
Ich glaube einen Mittelweg. Es wird nicht so krass wie bei der Weltmeisterschaft sein. Sie werden es auch nicht machen in den heimischen Meisterschaften. Ich glaube nicht, aber es wird einen Kompromiss geben in der Mitte. Sie werden ein bisschen mehr nachspielen, was jetzt Mode ist und weil man glaubt, man muss alles nachmachen, aber grundsätzlich nicht so krass. Wahrscheinlich.
Ich fände diesen Gedanken sehr, sehr reizvoll, dass man sich dafür wärmen könnte, eine Netto-Nachspielzeit einzuführen. Ja, dann ist es echt, dann bringt es nichts, wenn du dann Zeit lamentierst und dich am Boden wälzt in der Nachspielzeit, sondern dann wird diese Nachspielzeit, wie lang die auch immer ist, lass es sich 4-5 Minuten sein, netto nachgespielt. Und dann hört sich das möglicherweise auch mit diesem unsäglichen Zeitspiel auf.
Es gibt auch die Diskussion, Netto-Spielzeit 2x30 Minuten. Was hältst du davon, Marc?
Ja, das ist halt dann für uns Fernsehstationen schon schwer planbar, wann man irgendwelche oder wie lange dann ein Spiel dauert, weil das kann sich natürlich dann ins Unendliche ziehen, ja.
Du bist ja auch großer Tennisfan, von dort kennen wir das ja. Da weißt du auch nie, wie lange ein Match dauert.
Ja, und ich war auch in Australien und in Australien dauern ja Cricket-Spiele, dauern ja mehrere Tage teilweise und da frage ich mich schon, wer will sich das dann wirklich antun, dass er mehrere Tage ein Spiel verfolgt. Na, lass uns den Fußball nicht zu sehr verkomplizieren, eben dieser Nachspiel.
Ja, sehr gut.
5 Minuten netto und das kann sich jeder dann.
Genau.
Und dann gibt es eine Entscheidung.
Ja, und vielleicht gibt es ja auch dann diese Errungenschaft, dass es für die Fans grafisch nachvollziehbar ist, ob der Ball dann auch zur Gänze schon über Tor auslinien war. Wir erinnern uns, Spanien gegen Japan. Es war ja möglich, aber nicht für die Fans dann ersichtlich, das meine ich damit.
Da kann man doch ganz, wenn es diese Technologie offensichtlich gibt, bei der Torlinientechnologie und halbautomatische Abseitstechnologie. Das kannst du doch offensichtlich, sage ich jetzt einmal als Laie, ganz leicht aufs ganze Spielfeld ausweiten. Ist der Ball jetzt im Out gewesen, dann kriegt er ein Signal auf die Uhr oder nicht. Dann hören wir auf, irgendwelche Umfänge zu und Perspektiven zu diskutieren. Das muss doch in Zeiten wie diesen möglich sein, dass man da innerhalb von Sekundenschnelle erfährt, ist der Ball über eine Linie gerollt oder nicht.
Bin ich voll bei dir und ich denke, das wird dann auch in weiterer Folge dann ersichtlich sein und diese Möglichkeit wird es dann auch hoffentlich geben. Hans, die WM ist jetzt vorbei. Ich weiß, du liebst diese vorweihnachtliche Zeit. Wie sehr freust du dich denn jetzt noch auf die kommenden Tage und wie wirst du Weihnachten verbringen?
Weihnachten, wie immer mit der Familie, ganz heilig, ganz altmodisch. Und wir sind Weltmeister. Also es ist ein sehr schönes Weihnachten. Ich fühle als Argentinier, ich fühle als Mario Kempes, als Maradona, als Messi, fühle mich sehr gut, freue mich auf schöne Weihnachten. Das ist es.
Hast du noch ein Konzert, weil du vorher erwähnt hast, gestern?
Nein, gestern war das letzte. Gestern war das sechste und letzte Weihnachtskonzert. Es hat abgeschlossen mit Melli Kalikimaka, um auch den Bildungsauftrag hier zu erledigen für Marc. Der Marc kennt es vielleicht nicht. Melli Kalikimaka ist der hawaiianische Gruß, fröhliche Weihnachten, Bon Natale, Merry Christmas, Feliz Navidad, Melli Kalikimaka an euch alle.
Danke. Wunderschön gesprochen, Hans.
Ja, da bist du.
Vielen Dank. Ja, Marc. Ja. Also bringst du jetzt noch die Skiurlaub und dann gibt's auch Weihnachten mit der Familie, den Liebsten. Wie verbringst du die Feiertage?
Ich werde jetzt weiter auf die Piste gehen, weil der Hans ja heute ausschlafen wollte, haben wir hier meine Skitour.
Der hatte einen wichtigen Termin.
Ich hatte einen Arzttermin. Ich bin kein Langschläfer.
Also wir notieren gerade 14 Uhr für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Und das Erste, was ich machen werde, wenn ich nach Hause komme, ich werde dem Hans ein Argentinien-Trikot kaufen mit Messi und werden das schicken. Ob ich es unterschreiben werde können von ihm, weiß ich nicht. Muss ich erst einmal überlegen, wie ich das...
Ja, aber das merke ich mir aber jetzt.
Ja?
Nicht, dass du glaubst, das war Spaß jetzt.
Hans,
das haben jetzt Hunderttausende von Zuhörern gehört.
Ja, welche Größe hat du, Hans? S-Größe oder was darf ich da kaufen?
Bitte?
Welche Größe hast du? Kleidergröße? Small?
Naja, weißt du, ich bin schon ein Bomber. Bring mir XXL.
Kommt auf an, von welchem Adidas, da kann man schon X-Large nehmen.
Ein bisschen leichter, nicht so slim, nicht slim fit. Aus dem slim fit bin ich heraus, ich bin regular fit.
Ja, aber also, was du trägst, das steht dir sehr gut, Hans. Kann ich nur bestätigen.
Danke.
Sehr gerne. Large ist okay?
Nein, X-Large.
X-Large.
X-Large brauche ich schon.
Okay.
Brauchst mich nicht besser machen. Ich bin schon.
Nein, Hans braucht
Bewegungsfreiheit. Mein Sohn sagt zu mir immer, der ist frech. Mein Sohn sagt seit vielen Jahren zu mir, seit einigen Jahren, Bulli Bomber.
Herrlich.
Das darf aber nur er.
Na bitte. Also, und Martin, du freust dich natürlich auch auf Weihnachten, aber du hast es ja schon angesprochen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, freie Zeit. Am 10. Februar beginnt dann das Frühjahr mit dem Spiel in der Admiral-Bundesliga Sturm Rapid. Und dann 4 Tage später geht es gleich mit den Achtelfinalspielen in der Champions League weiter. Paris Saint-Germain mit Messi, Mbappé, Neymar trifft dann auf den FC Bayern München.
Ja.
Da freuen wir uns schon darauf.
Ja, nein, das geht schon vorher weiter. Und das ist dann allerdings, das ich würde das jetzt nicht in die Länge ziehen, aber es geht in einer Woche schon weiter. Die Premier League macht schon weiter. In zwei Wochen Primera Division und in 2,5 Wochen Serie A. Also es ist, da ist natürlich die Frage dann schon, wie sehr das dann zehrt, gerade dann im Frühjahr hinaus, wenn es um die Meisterschaftsentscheidungen geht. Aber
wie ist das, Martin? Wir sind voller Energie.
Wir sind voller Energie, weil uns diese Weltmeisterschaft erfreut hat, überraschenderweise, und gezeigt hat, dass der Fußball lebt, Hans.
Am Ende unseres Podcasts hat Hans Kranke.
Bullibomber, er hört uns nicht. Was ist los?
Ich habe jetzt nichts mehr gehört.
Ja, ich möchte auch noch lobend hervorheben, wir haben ja einige Podcasts spezial gemacht für die WM und Hans Krankl war der einzige Teilnehmer, bei dem es keine technischen Probleme gegeben hat.
Jetzt auf einmal habe ich nichts mehr gehört.
Das darf doch nicht wahr sein.
Ich sage
aber das schneiden wir nicht raus.
Sage ich jetzt noch einmal. Wir sind Weltmeister und Melli Kalikimaka.
Und ich wollte das jetzt aber ich muss mich ja noch recht herzlich bedanken bei meinen heutigen Gästen. Es hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Hans, Marc, Martin. Ich wünsche euch und euren Familien wirklich besinnliche, ruhige und vor allem schöne Weihnachten. Und Hans, damit wir den Podcast jetzt auch richtig abschließen, jetzt kommen die Versionen von Frohe Weihnachten. Das überlasse ich jetzt ganz dir.
Melli Kalikimaka, Bon Natale, Merry Christmas, Feliz Navidad. Habe ich was vergessen? Alles Gute.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
Ja, und jetzt gehören dann die letzten Worte dieses Podcasts doch mir. Ich darf mich noch bei Ihnen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein bedanken. Ich hoffe, unser Podcast hat auch Ihnen in diesem Jahr etwas Freude bereitet. Der Audiobeweis geht jetzt somit in seine Winter- bzw. Weihnachtspause. Wir melden uns wieder im neuen Jahr. Ich hoffe, Sie sind auch dann wieder als Zuhörerin bzw. Zuhörer dabei. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann wieder im Jahr 2023 mit dem Audiobeweis.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.